Sag mal, hattest du Mathe-Leistungskurs bestimmt, ne?
Hatte ich.
Das A und O.
Screenen. Was macht Deutschland da falsch?
Cardio Quartett. Der erste Podcast, der sich jederzeit und überall informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Cardio Quartett. Mein Name ist Stefan von Heling, Oberarzt an der Uniklinik in Göttingen. Gemeinsam mit mir begrüßen Sie wie immer Xenia Stach, Oberärztin an der Uni in Mannheim.
Hallo.
Marvin Schwarz, natürlich weiterhin niedergelassener Kardiologe in der Oberpfalz.
Hallo zusammen.
Und Javid Hashemi, er ist Facharzt an der Charité in Berlin.
Hallo.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen alle zwei Wochen zwei aktuelle Publikationen aus der Kardiologie vor und Sie bekommen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und damit gehen wir direkt in medias res und da hat Xenia was vorbereitet.
Ja, lieber Stefan, liebe alle, ich darf ja heute über Triglyceride sprechen. Man kann mich ja tatsächlich nicht davon abhalten, nicht nur über das LDL, sondern über die Triglyceride, die ja auch mit einem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert sind. Und ich möchte heute tatsächlich Phase-1-Studie, die im New England Journal Evidence im November 2023 publiziert worden ist, vorstellen. Da geht es um eine sogenannte ARO-APOC3, einer sogenannten RNA-Interferenz-Therapeutikum, was letzten Endes das, was wir schon von anderen SI-RNAs auch kennen, GalNAc-spezifisch, schön zu den Hepatozyten sozusagen gezielt applizierbar und dann letzten Endes die Expression von ApoLipoC3 zu hemmen. Ja, welche Rolle spielt ein ApoC3 jetzt in meiner Welt oder in der Welt der Triglyceride, ist klar. Das reguliert die Triglyceridspiegel, indem es die Lipoprotein-Lipase vermittelte Hydrolyse von triglyceridreichen Lipoprotein hemmt. Und somit auch sozusagen die Aufnahme dieser Lipoproteine durch die Hepatozyten entsprechend verringert. Und wir haben Patienten, die, wenn sie eine hohe Expression von ApoC3, was auch genetisch bedingt sein kann, die können natürlich sehr hohe Triglyceridspiegel haben, die durchaus auch dann zu einer Pankreatitis führen können. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Schöne Studie, doppelblind, randomisiert gesunde Kohorte, wie wir es von Phase-1-Studien kennen. Allerdings auch da ein Open-Label-Arm, also sprich alle, die dann das ARO-APOC3 bekommen haben. Und ein ebenfalls doppelblind randomisierter Arm von Patienten mit sozusagen erhöhten Triglyceriden. Und aber auch zusätzlich noch ein Open-Label-Arm Patienten, die eine nachgewiesene Chylomicronämie haben. Und das primäre Ziel war die Bewertung der Sicherheit, wie wir es kennen, von dem Nebenwirkungsprofil von ARO-APOC3 und die pharmakokinetischen Veränderungen festzustellen. Lange Rede, kurzer Sinn. 88 Teilnehmer erhielten ARO-APOC3, 24 Teilnehmer Placebo. Und die Kohorten waren sehr spannend aus meiner Sicht. Der Jüngste oder die Jüngste war 19 und Älteste war um die 70. Deutlich höherer Anteil an männlichen Teilnehmern. Wir hatten, was sag ich mal, mehr auch weiße Bevölkerung. Das Spannende ist, die gesunde Kohorte, klar, hat keine lipidsenkende Therapie. Die bekannte Hypertriglyceridemien hatten, jetzt nicht die mit dem Chylomicronämien, die hatten alle eine, also Triglyceride höher wie 300 Milligramm pro Deziliter und hatten Statine und Fibrate teilweise sozusagen in der Therapie. Und klar, die Chylomicronämie-Patienten hatten Statine und auch Fibrate natürlich in einer höheren prozentualen Anteil, aber das ist, glaube ich, logisch und waren so im Mittel bei 47,5 Jahren alt und hatten natürlich deutlich höhere Triglyceride. Da reden wir in der Größenordnung auch durchaus im vierstelligen Bereich, so um die 1715 Milligramm pro Deziliter. Aber das ist das, was wir von diesen Patienten leider auch kennen. Man hat vier verschiedene
Dosierungen.
Dosierung, danke. 10, 25, 50 und 100 Milligramm appliziert. Was hat man gesehen? Abhängig von der Dosissteigerung, eine Triglyceridsenkung sozusagen aufsteigen von 62 bis 94% vom Ausgangswert. Appliziert wurde es am Tag 1, dann am Tag 29 und Patienten bzw. die Teilnehmer wurden bis zum Tag 113 nachbeobachtet. Und das Interessante ist, man möchte ja sich angucken, okay, welche Nebenwirkungen sehen wir denn? Wir sehen Leberwerterhöhung, die aber im Verlauf sich auch normalisiert hat. Und man muss wissen, dass bereits zum aktuellen Zeitpunkt eine Substanz, das ist eine ein Antisens-Oligonukleotid, das ist das Volanesorsen, wo wir bei dieser Substanz, die auch für familiäres Chylomicronämie-Syndrom mit Pankreatitis zugelassen ist, wissen, dass es zur Thrombozytopenie führen kann. Hat man bei dieser Substanz natürlich Kabe Phase 1, kurze Dauer der Studie, keine Thrombozytopenie bei diesem Kollektiv gesehen. Und ich kann sozusagen zusammenfassend ganz klar sagen, der Ansatz funktioniert, ApoC3 zu hemmen. Wir können die Triglyceride wunderbar senken mit relativ, wie gesagt, Phase 1, wenig Nebenwirkungen, die erhöhten Transaminasen gehen auch wieder zurück. Und das ist tatsächlich sicherlich ein therapeutischer Ansatz, den wir auch schon aus dem SI-RNA in LDL-Senkung kennen, jetzt in dem Triglyceride-Bereich, was sich sicherlich jetzt noch in Phase 2 und 3 Studien noch zeigen muss und vor allem vielleicht auch ein größeres Kollektiv abdecken wird im Vergleich zu dem Präparat, was wir bereits in den Händen halten. Vielen Dank.
Ja, danke dir. Also das Erste, was mir mal aufgefallen ist, ist, dass eine Zeitschrift, die ich noch gar nicht kannte, obwohl es sie schon seit über 2 Jahren gibt, New England Journal of Medicine Evidence, ist eine neue Zeitschrift. Da ist der Jeffrey Drazen, habe ich gesehen, der ist Editor at Large. Der war ja 20 Jahre Editor vom New England. Jetzt ist er dort sozusagen quasi noch eine Position höher. Er ist Editor at Large. Es gibt noch einen Editor in Chief. Aber das nur so am Rande. Fand ich jedenfalls, das ist eine spannende Zeitschrift, was ich da so gesehen habe.
Interessant.
Aber jetzt habe ich 2 Fragen zu der Studie.
Erzähl.
Die erste ist, warum 113 Tage? Wenn ich das durch 3 teile, kommt nichts Sinnhaftes raus, was in irgendeiner Art und Weise, oder war das jetzt, waren da die Ergebnisse am schönsten?
Nee.
Ich kann es sagen. Ja? Ja, es wird sozusagen an Tag 113 gemessen, ja, und Tag eigentlich so, wenn man überlegt, 16 mal 7 sind 112, also 16 Wochen, und wenn man an Tag eigentlich Day Zero, nicht als Day Zero, so als Day One beginnt und dann anfängt durchzuzählen, landet mal bei 113, Tag 113. Also es ist einfach das 16-Wochen-Follow-up.
Aha, okay. Na
ist ja
gut.
Super. Sag mal, hattest du Mathe-Leistungskurs bestimmt, ne?
Hatte ich.
Sehr gut.
Das erklärt einiges. Und jetzt, vielleicht Xenia, kannst du uns oder der gesamten Kardiologenschaft nochmal die Präanalytik näher bringen von den Triglyceriden? Ich glaube,
das ist das einzige
Lipid, wo wirklich nüchtern ganz extrem
bitte,
wichtig
bitte,
ist.
Bitte,
ne?
Bitte, bitte, bitte. Das ist nicht nur ganz extrem wichtig nüchtern, sondern wirklich, wenn man wenn man mehrfach beim Hausarzt erhöhte Triglyceride gemessen bekommen hat. Wichtig ist 2 Dinge. Kein Zuckerstoffwechsel hat, keine Hypothyreose und keine Niereninsuffizienz. Da muss man sich immer fragen, liegt das an der Ernährung, die ich mindestens 48 Stunden vorher betrieben habe. Also ich formuliere zu meinem Patienten immer, wir feiern 48 Stunden zurück, bitte keine Party, wir essen keine Schweinehaxe, wir ernähren uns gesund und kommen dann bitte zur Laborkontrolle tatsächlich nüchtern. Weil das ist für mich insofern wichtig, weil so wie du sagst, manche Probleme erledigen sich auch von alleine und ich muss die Patienten gar nicht mehr sehen. Und das ist die.
Und wenn du sagst, nüchtern, was heißt nüchtern? 8 Stunden nüchtern oder wie lange nüchtern?
Also ganz komplett nüchtern tatsächlich mindestens 12 Stunden und 48 Stunden möchte ich kein Alkohol und eine wirklich ausgewogene, gesunde Ernährung. Es muss jetzt nicht explizit auf Kohlenhydrate verzichtet werden, ganz normale Ernährung, aber wir machen keine Party mit einer Schweinesaxe. Ja, wir machen keine Grillparty und gehen danach zur Blutkontrolle. Das macht keinen Sinn. Und das hält jeder ja durch, 2 Tage vernünftigerweise sich zu ernähren und dann wirklich 12 Stunden keine Milch, kein Zucker und so weiter.
Wir müssen ja doch nochmal erklären, was es heißt, ordentlich zu ernähren. Das sage ich nicht nur.
Oh, David, nee, nein.
Das sage ich nicht nur im Angesicht meines eigenen BMIs, ja, sondern auch, ich habe letzte Woche eine Patientin gehabt, die erzählt hat, dass sie ihre Ernährung umgestellt hat, gesund, und sie trinkt jetzt sehr viel Säfte, wie Fanta.
Super, genau, oder Säfte wie pur Zucker aus dem Fruchtsaft, wir machen uns ein Smoothie, ja genau, da hast du vollkommen recht. Nein, das ist natürlich keine gesunde, nein, also nicht falsch verstehen, es geht ja um die Präanalytik, ne? Mit der Ernährung fangen wir nicht an, hatten wir ja schon in einer anderen Folge drüber. Fakt ist aber, das, was Stefan sagt, ist enorm wichtig, weil wir werden hier überflutet mit Patienten. Und diese Patienten erledigen sich für mich, weil dann müsste man auf einmal eine ganz normale Triglyceride. Die, die dann immer noch erhöhte haben, die sehe ich gerne. Ja?
Das ist ja ganz spannend bei dir in der Studie, die du vorgestellt hast. Da gehen die ja auch drauf ein, dass die familiäre Hypertriglyceridämie bzw. die familiäre Hyperkylogenämie, dass die ja eine eigentliche absolute Rarität ist, ja, mit 1 zu 1 Million. Und dass die nicht familiäre oder heterozygot bedingte ja viel häufiger ist und aber 1 zu 600 auftritt. Und ich mache es tatsächlich sogar so, dass ich jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen und in der kommenden Woche nach den Ostertagen eine Woche lang konsequent keine Blutfette bestimme. Ja. Weil die kommen durch dann 48 Stunden. Aber wenn ich mir, also man zieht dann trotzdem noch das Sahnehäubchen, ja, wie es so schön heißt, am nächsten Morgen im Kühlschrank oben draufstehen. Auch wenn der Schweinebraten und der Osterbraten und das Käsefondue und was weiß ich alles schon einige Tage her ist. Also nach den Feiertagen mache ich eine Woche lang keine Laborentnahme.
Marvin, da bin ich bei dir. Dito.
Was sagst du denn zu den Grenzwerten, die benutzt haben? Die haben ja hier 52 gesunde Freiwillige rekrutiert und haben dort ein Triglycerid über 80 Milligramm pro Deziliter als Einschlusskriterium genommen und dann 40 Patienten mit einem Triglyceridwert über 300. Was sagst du zu diesen Grenzwerten? Ist das was Sinn macht?
Ja, schon. Das mit dem 80er bei den Gesunden, man wollte tatsächlich die, denke ich, ausgeschlossen haben, die vielleicht Loss of Function, also die tatsächlich einfach auch genetisch, da gibt es ja auch genetische angeborene Erkrankungen, die genau wunderschöne niedrige Triglyceride machen. Die können wirklich Fruchtsäfte trinken, ja? Also ist nicht gesund für die Zuckerstoffwechsel, nicht falsch verstehen, aber die kriegen nicht so massiv erhöhte Triglyceride im Vergleich zu jemandem, der jetzt nicht diese Mutation zum Beispiel aufweist. 300 ist jetzt nicht die Welt, Stefan, gebe ich dir recht. Wir reden ja wirklich bei genetischen Erkrankungen ja über 800 und das hat man, deswegen glaube ich, haben die in dieser Studie auch diesen Open-Label-Arm mit den Chylomicronen gemacht und ich denke, es ist aber auch wichtig, darauf abzuzielen, nicht nur, so wie Marvin das gerade betont hat, diese seltene Fettstoffwechselerkrankung abzudecken. Das ist nämlich mit dem Volanesosen so. Das kannst du nur bei FCA, also bei familiären Chylomicronämie-Syndrom, FCS, geben. Und Fakt ist aber, dass wir Patienten haben, die eben auch solche Triglyceride haben, die zwischen 300 und 800 liegen können und auch Pankreatitiden. Und für die haben wir eigentlich bis auf Fibrate kein anderes Therapeutikum, sodass ich mir glaube, dass man da die Indikation ein bisschen breiter machen möchte und nicht nur sich auf diese seltene Fettstoffwechselerkrankung mit den erhöhten Triglyceriden konzentrieren will.
Ja, aber wenn wir uns nochmal das Paper anschauen, Lipid Schmippitz, ja, also es ist ja eine Phase 1-Studie, sie hat offensichtlich gut vertragen, ja, sie hat halt so ein bisschen das getan, was es tun sollte. Nämlich Lipide gesenkt.
Triglyceride passt. Gesenkt. David sagt nicht Lipide, Triglyceride gesenkt. ApoC3, Triglyceride.
Aber wie ist denn deine Eskalationsstrategie? Oder wo siehst du jetzt dieses Aro-ApoC3 in der Eskalationsstrategie?
Stefan, ganz weit hinten. Da muss ich sagen, auch wenn ich emotionale Ausbrüche kriege, wenn wir bei FH über Lifestyle sprechen und die 12 Monate, mit optimaler Ernährung sozusagen befeuern. Bei den Triglyceriden ist das A und O. Wir senken ja Triglyceride 80%, allein durch gesunde Ernährung und sportliche Aktivität, dürfen wir nicht vergessen. Das ist Fakt.
Es sind aber genügend Patienten genau dazu nicht in der Lage. Natürlich der Großteil, der mal mit einer Hypertriglyceridämie auffällt, das ist ein Einzelfall und wenn man da ein Profil über mehrere Monate erstellt, alle 3 Monate, dann haben die vielleicht nur einmalig erhöhte Werte. Aber ich habe schon auch Patienten, ohne dass sie ein familiäres Chylomicronämie-Syndrom haben, die dauerhaft mit Werten von 600, 700 Milligramm pro Deziliter kommen. Natürlich ist das lebensstilbedingt. Aber für die haben wir dann auch zukünftig eine Therapie. Das fand ich auch das Interessante, als du die Studie uns vorgestellt hast.
Genau, und Stefan, noch ergänzend. Man muss bedenken, dass sowohl Fibrate, die kardiovaskulären Ereignissenken ja auch nicht mehr ihre Daseinsberechtigung haben, aber durchaus bei Patienten mit erhöhten Triglycerin und Pankreatitiden zum Beispiel, wie auch die Omega-3-Fettsäuren, die sind ja Lipoprotein-Lipase-abhängiger Pathomechanismus, ne? So wie LDL abgebaut werden muss, wo wir einen LDL-Rezeptor brauchen. Ja, so ist es beim Fibraten bei den Omega-3-Fettsäuren. Und wenn wir Patienten haben, die zum Beispiel, ja, auch super selten, ja, homozygoten Lipoprotein-Lipase-Mangel, für die wäre zum Beispiel Fibrate und Omega-3-Fettsäuren kann schon geben oder auch nicht. Ja, also das wirkt nicht. Wie soll es denn gehen? Ja, und dann sind solche Mechanismen mit ApoC3 letzten Endes ein super tolles Therapeutikum für diese Patienten.
Okay, na gut. Auch wieder ein gutes Schlusswort. Ich würde einfach mal weitermachen an der Stelle und jetzt mal komplett eine 180-Grad-Wendung darlegen, weil ich würde gerne ein Paper vorstellen, das in Jack Heart Failure war, zum Thema Waitlist Outcomes, das heißt also Wartelisten Outcomes von Patienten, die auf eine Herztransplantation gewartet haben oder warten. Und da vielleicht noch ein ganz kleiner Rückblick, dass in Deutschland im Jahr 2022 8.500 Menschen auf der Warteliste waren für irgendeine Organtransplantation. Da geht es in den meisten Fällen, ich glaube 70%, um die Niere. Dass es im selben Jahr 869 Organspender gab. Das sind gerade mal 10,3 pro 1 Million Einwohner. Da ist Deutschland relativ weit hinten, zum Beispiel im Vergleich zu Spanien mit 46 pro 1 Million Einwohner. Und wahrscheinlich erinnert ihr euch alle an die erste Herztransplantation Christian Bernard 1967 in Südafrika. Da sind dann die Europäer relativ schnell nachgezogen. 1968 Christian Cabrol in Frankreich, die erste Transplantation des Herzens in Europa. Das Team um Rudolf Zenker in München im Februar 1969. Andere europäische Länder, zum Beispiel eben Polen, 1985 deutlich später. In der Studie jetzt ging es darum, oder das war so ein bisschen der Aufhänger, dass die gesagt haben, dass die französische Behörde, die zuständig ist für die Vergabe der Organe auf der Warteliste, die Bewertungskriterien geändert hat. Und ganz wichtig wurde jetzt das Todesrisiko auf der Warteliste und das Todesrisiko nach der Herztransplantation. Und zusammen mit dem Matching von Spendern und Empfängern und auch der Reisezeit, die gebraucht wird, um den Empfänger zu erreichen mit dem Organ. Das waren so die wesentlichen Entscheidungskriterien ab 2018. Die Eurotransplant und auch die USA-Systeme benutzen auch die Ätiologie. Das machen aber die Franzosen eben nicht. Und in der Studie ging es jetzt darum, herauszufinden, ob die Ätiologie einen wesentlichen Einfluss hat auf die Outcomes. Und die meisten Vergabealgorithmen, die für die Herztransplantation benutzt werden, beruhen auf den häufigsten Diagnosen für Transplantationen, nämlich dilatative Kardiomyopathie und ischämische Kardiomyopathie. Aber eben andere Dinge wie hypertrophe Kardiomyopathie, restriktive Kardiomyopathie oder auch kongenitale Erkrankungen, die spielen da nicht so eine große Rolle bei dem Aufbau von diesen Algorithmen. Man hat als primären Endpunkt hat man einen Composite-Endpunkt gewählt aus Tod auf der Warteliste oder das Entfernen aus der Warteliste wegen der Verschlechterung des klinischen Zustandes. Insgesamt gab es im Zeitraum vom 01.01.18 bis 31.12.20, also über 3 Jahre, in Frankreich 1604 neue Listen. Und davon wurden 1040 Patienten herztransplantiert innerhalb von 12 Monaten nach der Listung. Das mittlere Alter lag dabei 51 Jahren und 75% der Patienten waren männlich. Bottom Reason waren insgesamt 83 Patienten, also das sind 5%, hatten eine hypertrophe Kardiomyopathie, 50, das sind 3%, eine restriktive und 55 eine angeborene Herzerkrankung, also noch mehr 3%. Und bei den ganzen war es so, dass die Patienten mit den seltenen Ursachen insgesamt tendenziell öfter weiblichen Geschlechts waren, öfter eine EF von 40 oder darüber hatten oder einen insgesamt geringeren Cardiac Risk Index. Nach 12 Monaten nach der Listung war der primäre Endpunkt bei der Gesamtkohorte bei 11% erreicht, also Tod oder Delisting. Und das war bei den Patienten mit hypertropher Kardiomyopathie deutlich seltener, dort nur 3,6%. Bei restriktiver und angeborenen Herzerkrankungen waren es bei knapp 12%. Also insgesamt, sagen die Autoren, gibt es eigentlich keinen wesentlichen Unterschied bezüglich der Outcomes nach einer Herztransplantation, der sich auf die Ätiologie zurückführen lässt. Was sie aber gezeigt haben, waren, dass Faktoren, die unabhängig mit einem schlechteren Outcome assoziiert waren, waren ein Alter über 50 Jahre, eine vorherige Herzoperation, also jedweder, sei es eine Bypass-Operation oder jedweder andere Herzoperation, auch eine Listung für eine kombinierte Transplantation, zum Beispiel Herz-Lunge, Anwendung von Inotropika und auch ein Intensivaufenthalt mit einer Beatmung. Das waren alles Faktoren, die mit einer schlechteren Outcome assoziiert waren. Und die Wahrscheinlichkeit für eine Herztransplantation innerhalb des ersten Jahres nach der Listung, die lag bei 76%, war bei den Patienten mit HCM und restriktiver Kardiomyopathie etwas höher, bei 82 oder 89%. Aber wie gesagt, insgesamt hat die Ätiologie da nicht so entscheidenden Einfluss auf das Outcome nach der Herztransplantation. Und man kann vielleicht auch sagen, dass man aufgrund solcher Studien Eurotransplant überlegen kann, ob man die Ätiologie weiter als Vergabekriterium benutzen möchte oder eben nicht.
Ja, Stefan, danke. Stefan, hilf mir mal auf die Sprünge. Also wenn ich mir jetzt mal so aus meiner Abteilung, also wir sind ja Transplantationszentrum, jetzt aber für die Nierchen, ja. Da ist ja, also klar, wegen der Lysedauer und so weiter, sind ja schon entscheidende Kriterien, wie lange man ja auf ein Organ wartet, ne? Und du hast ja eingangs ja auch Zahlen genannt, die sind ja schon so, dass es ja einem eigentlich Angst macht, wie wenig, also vor allem Herzen, oder? Wie wenig Herzen transplantiert werden, weil es auch wenig Spender gibt, richtig?
Richtig. Also in Deutschland werden pro Jahr so 350, 370 Herzen transplantiert. Da gibt es eben große Zentren, die viel transplantiert. In Göttingen, wir transplantieren jetzt nicht so wahnsinnig viel. Die großen Zentren, dann, was muss man sagen? Also das gehört dazu, Charité gehört dazu, Önhausen gehört, glaube ich, dazu.
Aber weißt du, Stefan, bevor man jetzt darüber nachdenkt, also ich meine, das sind wichtige Daten, ne? Ob man wirklich auch die Erkrankungen, die dazugehörige dann auch als Kriterium jetzt bei Eurotransplant oder wie auch immer in die Abwägung zieht, ein Organ zu bekommen. Ne? So ist ja dein Konsens, richtig? Ne? Die Frage ist aber, ob man nicht doch eher umdenkt und das so wie andere europäische Länder wie Schweiz, das doch anders mit den Organtransplantationen. Aber ich will jetzt nicht schon wieder ein politisches Thema aufmachen, das handhabt. Ich weiß nicht, wie aber ihr das...
Xenia, das finde ich schon spannend und ich bin da voll bei dir. Ich war, als Stefan die Studie vorgeschlagen hat, schon überrascht, dass man sich mit dieser Fragestellung beschäftigen muss. Es war im zweiten Gedankengang auch vollkommen klar, warum, aber es ist traurig, dass wir uns das anschauen müssen. Und die Frage ist ja, was macht Spanien anders? Spanien hat 4 bis 5 Mal so viele Transplantationen in mittlerer Wartezeit auf einen Organtransport hat von 4 Monaten. Und die Und es gibt einen guten Artikel, habe ich gefunden, in der Neuen Züricher Zeitung von vor 2 Jahren, die sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigt hat. Und interessant ist, dass die Autorin da angefangen hat mit dem Satz, es braucht Organisation, es braucht Propaganda. Was meint sie damit? Also der Unterschied, warum die Spanier so viel besser sind wie wir, die haben 3 Dinge. Punkt Nummer 1, die haben das Widerspruchsprinzip. Aber das hat Frankreich und Italien auch.
Und die Schweiz doch auch.
Das, oder? Dachte ich. Möglich ja. Weiß ich jetzt gerade nicht, aber Frankreich und Italien schon. Und die transportieren trotzdem nur 50% so wie die Spanier. Also was machen die Spanier noch anders und wie schaffen die 4 Monate Wartezeit durchschnittlich auf dem Organ? Und die haben Koordinatoren auf den Intensivstationen, die nichts anderes tun als Patienten screenen. Neben dem Widerspruchsprinzip und früh potenzielle Spender identifizieren und früh hier quasi einfach die potenzielle Organspende ins Gespräch bringen, dafür sensibilisieren. Und dann haben wir in Spanien eine Besonderheit, dass ein außergewöhnlich hoher Anteil der Bevölkerung von 86% absoluter Befürworter und aktiver Befürworter der Organtransplantation ist, durch gute Aufklärung und natürlich auch innerhalb der Gesellschaft, die sehr familiär eingestellt ist oder mehr, vielleicht mehr familiär eingestellt ist als andere Gesellschaften.
Ja, das bringt uns zu der Frage, wie gute Aufklärung funktioniert, weil bei uns scheint sie ja nicht so gut zu funktionieren. Also, was macht Deutschland da falsch? Das ist so ein bisschen die Frage. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier aufklären können, aber irgendwas läuft nicht gut.
Ja, also die Frage ist auch ein bisschen, welche, glaubt ihr nicht auch die Stellung von Mechanical Circulatory Support, also auch LVAD-Implantation und so, das hat sozusagen auch nochmal seine Implikationen in dem System?
Meinst du jetzt in Deutschland oder in Spanien?
Also ich weiß zum Beispiel, ich kenne die spanischen Zahlen dazu nicht, aber ich sage, also ich weiß, dass sozusagen einen dominanten und zumindest in den Umfeldern, in denen ich unterwegs bin, einen zunehmend dominanten, also auch im Hinblick auf den Organmangel deutlich zunehmende Bedeutung auch irgendwie gewinnt.
Naja, wir reden ja jetzt nur über Herztransplantationen, aber ich glaube, wir haben einen generellen Mangel an Spenderorganen, wenn ich es richtig verstehe. Und wenn du jetzt das LVAD ansprichst, dann redest du ja nur über eine Herztransplantation oder eine Bridge zu einer Herztransplantation. Aber ich glaube, wir haben einen generellen Organmangel, wenn wir über diese Situation in Deutschland sprechen. Oder bin ich da falsch?
Doch, Stefan, das ist ja das, was ich ja eingangs sozusagen eigentlich betonen wollte. Ne? Warum machen wir es nicht so wie Spanien, Italien, Frankreich und ich glaube, Schweiz gehört wirklich dazu nach dem Widerspruchsprinzip. Was spricht denn dagegen? Und ich glaube, Marvin hat
ja,
was.
Ja, also.
Ja, aber Javid, warte.
Aber da ist die medizinische Community sich ja eigentlich in großen Teilen, ich meine, der Bundestag hat es ja im letzten Jahr ja auch sich auf die Agenda genommen, die medizinische Community ist sich ja in großen Teilen da ja eigentlich einig, dass man sowas haben möchte. Aber das ist offensichtlich noch nicht ganz Konsens.
Wegen Datenschutz, oder?
Nee, es ist in der Gesellschaft, die Gesellschaft trägt das nicht in Gänze mit. Ja, und da muss man mal sagen, dann müssen wir halt auch noch mal mehr Überzeugungsarbeit leisten, aus dem Elfenbeinturm heraus, und das Wissen in die Bevölkerung hineintragen. Und ob es sozusagen an der Familienfeier ist, wo man das vielleicht mal das Thema streift, oder auch in der Zeitung oder nur in den verschiedenen Varianten, wie man halt gesellschaftliche Meinung beeinflussen kann, dieses Thema auf die Agenda zu setzen. Und viele Leute fassbar zu machen. Eine Angst, die ja viele auch haben, ist, vielleicht werden dann Patienten, die kritisch krank sind, schlechter behandelt, weil das ja potenzielle Organspender sein könnten. Und diese Ängste muss man den Leuten halt nehmen. Ich verstehe diese Angst auch. So, und wenn man halt keine Ahnung hat oder wenn man wenig Ahnung hat, dann müssen diejenigen, die Ahnung haben, halt an die Leute herantreten und dieses Wissen halt da irgendwie hinbringen.
Ja, da hast du wahrscheinlich einen guten Punkt. Und das ist was, wo wir wahrscheinlich unmittelbar auch beitragen können als Ärztinnen und Absolut. Ärzte.
Ich würde aber sagen, nochmal auf die, also ich finde es auch nochmal spannend, inhaltlich nochmal auf die Studie, die du vorgestellt hast, nochmal zurückzukommen per se. Ich finde es ja wirklich interessant. Ja. Wir sehen zum Beispiel bei der HEFREF, dass die Ethologie bei uns in der Regel ja eigentlich auch nicht so wirklich eine Rolle spielt, wie wir sagen, die Therapeutika das ranbringen, ja, und die Standardtherapie ausbauen. Und wir sehen auch sozusagen offensichtlich selbst die Endstrecke an der Stelle. Die Ethologie hat einen ganz geringen Einfluss darauf, wie die Prognose an der Stelle ist. Das heißt, wenn dieser Tipping Point offensichtlich erreicht ist, dass die Endstrecke Herzinsuffizienz da ist, manifest ist, dann ist das offensichtlich ein Automatismus, also ist das ein eigener Teufelskreis mit einer eigenen Dynamik, wo halt diese ganze Laufbahn, die ganze sagen Historie, die ganze Karriere, die Patienten sagen hinter sich haben, die bis zu diesem Punkt geführt hat, dann sekundär, weil das eine eigene Dynamik hat. Ja, und das finde ich ja wirklich, zeigt nochmal, was für ein syndromales, durchschlagendes Ereignis es ist, eine Herzinsuffizienz zu entwickeln. Ja?
Das stimmt. Es ist natürlich so, dass man schon, du hast jetzt das Ganze auf HEFREF bezogen. Jetzt waren hier auch die restriktiven Kardiomyopathien dabei, da reden wir ja dann eher über HEFPEF. Und das ist natürlich dann wieder ein anderes Szenario und trotzdem war da der Unterschied eben nicht so außergewöhnlich hoch. Ja, deswegen.
Das war tatsächlich interessant.
Jetzt würde ich vielleicht im Sinne aller einmal nochmal abbinden, darauf verweisen, dass Xenia eine Studie aus dem New England Journal Evidence vorgestellt hat, in der ein RNA-Interferenztherapeutikum, das in der Leber wirkt, untersucht wurde in einer Phase 1-Studie und hier aufgezeigt wurde, jetzt Xenia, verzeihe, dass ich es gerade aus für mich Wesentliche runterbreche, eine subkutan applizierte Substanz, die zeigt, dass ARO-APOC3 und es ist offensichtlich gut verträglich bei sowohl gesunden als auch Hypertriglyceridämie-Patienten vorrangig untersuchte Substanz. Und hier zeigt sich, dass es eine gute Verträglichkeit gibt und dass die APOC3 relevant und dosisabhängig reduziert werden konnte. Und Stefan hat im Anschluss aufgezeigt, eine in Circulation Heart Failure publizierte Studie, eine Analyse von französischen Registerdaten aus dem Transplantationsregister, die sich angeschaut hat, die Auswirkungen der Ätiologie auf die Prognose der Patientinnen und Patienten. Stefan hat hier einmal uns in Erinnerung gerufen, dass die Transplantationszahlen Organgrenzen hinweg, aber auch natürlich in der Kardiologie, also bei der Herztransplantation im europäischen Vergleich extrem schlecht sind, dass da eine Aufgabe für uns alle in der Mediziner-Community wartet, uns der Sache anzunehmen. Und er hat uns nochmal vorgestellt, dass die Ätiologie traditionell bei Eurotransplant und auch in den USA ein relevanter Faktor ist. In Frankreich war das nicht der Fall. Es gab eine Änderung der französischen Kriterien. Daraufhin wurde untersucht, ob diese Hinzunahme der Ätiologie eine prognostische Bedeutung hat. Und es wurde aufgezeigt, dass das nicht so zu sein scheint, dass die Ätiologie da nicht ausschlaggebend ist und diese Patientinnen und Patienten unabhängig von der Genese ihrer Herzinsuffizienz ein schweres Schicksal ihnen bevorsteht, wenn sie kein Organ bekommen. Der Endpunkt, an dem es evaluiert wurde, war ein kombiniertes Ausscheiden aus der Transplantationswarteliste, entweder aufgrund eines Todesfalls oder aufgrund einer Verschlechterung der Herzinsuffizienz. Und da zeigt sich, dass es keinen Unterschied hinsichtlich der Ätiologien gibt, was diesen Endpunkt angeht. Das war unsere Folge 41. Ich freue mich, wenn Sie und wenn ihr einschaltet zur Folge 42, die erscheint am 29. Mai. Bis dahin, alles Gute.
Das war Cardio Quartett, ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.